Nach 3,5 Stunden. Der Geldschrank ist so gut wie erledigt. Er liegt schon am Boden. Auf ist er noch nicht ganz, aber bestimmt gleich. Eine Sache von Sekunden.
Herzlich willkommen zur November-Ausgabe von Chaos Radio München hier auf LoRa 92.4. Heute mal wieder eine voraufgezeichnete Aufnahme. Aufnahmedatum ist der 27. Oktober und das Thema ist dieses Mal Lockpicking zusammen mit Jan.
Hallo, mein Name ist Jan, auch Mitglied des Münchner CCC und auch Mitglied der Deutschen Lockpicker-Vereinigung, der Verein der Sperrsportfreunde Deutschlands.
Genau, und der Grund, warum wir das heute machen, ist sozusagen die deutsche Meisterschaft. Die ist dann wahrscheinlich schon rum, wenn ihr es hier hört, wenn ihr es über den UKW-Weg hört. Und zwar ist die vom 8. bis 10. November am Spitzingsee.
Genau, also wir haben dieses Jahr ist die im Münchner Raum. Wir haben diesmal ein Haus, das Alpenvereinshaus und Spitzingsee gewählt, weil im Raum München vereigene Veranstaltungsorte zu einem akzeptablen Preis nicht zu bekommen war.
Ja, es ist schlimm, ja.
Ja, also, aber wir haben da oben ein Haus, das ist eine öffentliche Veranstaltung, also das, da kann jeder kommen, kann sich das anschauen. Sehr interessante Sache.
Ja. Gut, aber bevor wir jetzt genauer darauf eingehen, was ihr da macht, würde ich einfach mal sagen, okay, was ist denn eigentlich Lockpicking?
Also Lockpicking ist der englische Begriff. Es ist bezeichnend eigentlich Öffnen von handelsüblichen Schlössern mit sogenannten Tastwerkzeug oder auch Picks bezeichnet, also die beschädigungsfreie Öffnung. Also ohne das Schloss zu zerstören, sondern Ausnutzung mechanischer Toleranzen, um ein Schloss zu öffnen.
Also Beschädigung heißt sozusagen, wenn ich jetzt einen Schließdienst oder ich habe mich jetzt ausgesperrt und ich rufe den, wie heißen die Leute nochmal?
Also ich hole einen Schlüsseldienst.
Genau. Und wenn der sozusagen mit der Fräse und so weiter meinen Zylinder kaputt macht, dann ist das nicht zerstörungsfrei sozusagen.
Genau. Hier besteht halt die Fertigkeit, das Schloss halt unter Ausnutzung mechanischer Toleranzen so zu verspannen und so die mechanischen Sperren so zu setzen, wie das der Schlüssel eigentlich auch tut, nur halt ohne Kenntnis des Schlüssels an sich.
Ja. Gut, wie bist du denn eigentlich zu dem Thema gekommen?
Ja, also mein erstes Lockpicking war ja die gemeine Spardose von der Volksbank, wo natürlich nur die Volksbank den Schlüssel hatte. Das habe ich damals schon irgendwie mit ein paar Jahren mit einer Haarnadel erfolgreich geöffnet. Später bin ich halt dazu gekommen, das weitere Effekt war, dann hat mal irgendein gemeiner Schulkamerad mein Fahrrad mit einem fremden Zahlenschloss abgesperrt. Das habe ich dann aber auch schon herausgefunden, wie das geht.
Durch reines Ausprobieren oder?
Nee, relativ schnell drauf gekommen. Also wenn man dann irgendwie dran zieht oder sowas. Also das war so richtig billig. Man hat also gesehen, wie das dann eingerastet ist. Also so billige gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Aber
das gibt es bestimmt noch.
Ja, ich glaube, also es gibt immer noch Leute, die noch weniger Geld bezahlen wollen, um ein noch billigeres Schloss zu kaufen. Ja. Aber es hat sich halt so ergeben, früher halt auch einfache Zimmertüren, nennt man in Fachkreisen auch Buntbadschloss, weil es da halt verschiedene Schweifungen gibt. So lässt sich einfach mit Wäschereikleiderbügel sehr erfolgreich öffnen.
Also Buntbadschloss sind sozusagen die, wo man das Schloss sozusagen, oder den Schlüssel einfach nicht so tauschen kann. Also die normalen Zimmertüren, wo man auch, wenn man reinschaut, direkt den Schlüssel, also den Code von dem Schloss auch direkt sieht.
Genau, also selbst heute haben diese Zimmertüren immer noch diese Buntbadschlösser, das ist halt nicht wirklich
als Schloss. Günstig.
Es ist günstig. Ja, wann schließt man noch mal eine Zimmertür ab, sage ich mal? Also vielleicht an Weihnachten, dass die Kinder nicht die Geschenke vorher sehen oder sowas.
Ja.
Früher gab es da irgendwie 100 verschiedene, heute gibt es so 20 verschiedene Schlüssel noch. Ja, ist jetzt nicht wirklich eine Sicherheit, aber wie gesagt, das nennt sich halt Buntbad, weil der Bad halt bunt ist von Verschiedenheit.
Ja, okay, also einfach bunt als unterschiedlich, ja. Grundsätzlich, wie bist du denn beim SSD-EV dann gelandet?
Ja, das habe ich halt mal irgendwann durch Zufall im Internet gefunden, dass es halt da auch in Deutschland mittlerweile eine Organisation gibt. Die entsteht halt so, ich glaube Mitte der 90er ist die halt entstanden, eigentlich anfänglich aus den Hamburgern und die Berliner waren die Ersten, die dazugekommen sind und habe mich dann irgendwann mal geguckt. Und so richtig dazu gekommen bin ich eigentlich über den Chaos Communication Kongress. Dann habe ich mich einfach da mal bei dem Stand hingesetzt und habe da irgendwie die meisten der 4 Tage des Kongresses dort verbracht.
Ja.
Und hatte irgendwann auch mal Picks bei denen bestellt. Und da ist so wirklich intensiv, habe ich dann eigentlich vor 5 Jahren da angefangen mit.
Picks sind sozusagen dann die Werkzeuge, mit denen man die Zylinder bearbeitet. Aber dazu erklären wir dann nachher, wie
es genau, das sagen wir nachher auch dazu. Da gibt es dann verschiedene Formen und Ausführungen.
Ja, und der SSDV ist so aufgebaut, dass sozusagen das ist ein deutscher Verein, es ist nur ein Verein, anders wie beim CCC, wo es ja ganz viele verschiedene Vereine sind. Und dann gibt es da verschiedene Sportgruppen.
Genau, also so, es gibt also wirklich nur einen eingetragenen Verein. Die Sportgruppen sind also wirklich nur eine Ansammlung von Leuten, die halt sich über den SSDF organisieren, aber im Prinzip meistens Vereinsräumlichkeiten mitbenutzen, wie hier in München zum Beispiel die Räume des CCTs.
Genau. Ja, also wie öffnet man den Anschluss? Also beziehungsweise, dazu müssen wir wahrscheinlich erstmal erklären, was sind da so die Begriffe? Also Schloss hatten wir vorhin genannt, was ist denn das Schloss genau?
Also das eigentliche Schloss ist eigentlich nicht den Zylinder, den man eigentlich augenscheinlich dafür hält, wo man den Schlüssel reinsteckt, sondern das Schloss ist, das steckt seitlich in der Tür, deshalb der Name auch Einsteckschloss. Früher gab es noch sogenannte Kastenschlösser, die aus den ganz alten Türen sieht man sie noch, auf die Tür geschraubt wurden. Also das eigentliche Schloss ist das, wo wirklich dieser Riegel rauskommt, wo man dann wirklich abschließt. Das bezeichnet man eigentlich das Schloss. Dort, wo man seinen Schlüssel reinsteckt, ist der sogenannte Schließzylinder.
Also jetzt bei so einer Haustür. Also wenn es jetzt ein billiges Schloss ist, wie wir vorhin hatten, da ist natürlich dann, da steckt man seinen Schlüssel auch direkt ins Schloss
rein. Genau, also steckt man den Schlüssel direkt ins Schloss. Und dieser Schließzylinder simuliert eigentlich nichts anderes als den altmodischen Schlüssel. Das ist aus der Historie entstanden. Dieser Profilzylinder, wie man ihn in Deutschland nennt, also die typisch deutschen oder mittlerweile ein europäischer Standard, der ist von der Firma Hahn in den 20er Jahren entwickelt worden. Diese Firma ist dann irgendwann in den 30er Jahren von der Firma Zeiss Icon aufgekauft worden, die es heute immer noch gibt. Mittlerweile in einem großen zusammengeschlossenen Konzern, Asse Abloy. Das sind mehrere zusammengeschlossene Firmen, aber im Prinzip bei dieser Firma kann man sogar noch Schlüssel bestellen aus den 20er Jahren. Die haben halt gesagt, man kann ein Schloss modifizieren. Man hat das sogar früher häufig gemacht. Man hat also ein normales Standardschloss genommen, hat da etwas größere Löcher hineingestanzt und hat dann diesen Schließzylinder hindurchgesteckt und mit einer Schraube fest von der Seite festgeschraubt. Das ist der eigentliche Schließzylinder, der dann im Prinzip eine sogenannte Schließnase betätigt und die öffnet dann quasi das Riegelwerk des Schlosses.
Das heißt, diese Schließnase ist sozusagen dann Ersatz für den Schlüssel, sozusagen,
genau,
also oder den äußeren Teil des
Bunkerschlüssels. Genau, also der nimmt quasi von diesem normalen Zimmertürschlüssel, ist dieser Bart, das ist dann die sogenannte Schließnase, der hebt quasi eine sogenannte Zuhaltung an, die verhindert, dass der Riegel verschoben werden kann, wenn kein Schlüssel eingesteckt ist und greift in so eine Verzahnung ein und schiebt dann den Riegel vor oder zurück oder zieht die sogenannte Falle, also dass diesen Schnapper dann auch zurück, wenn man die Tür zum Beispiel nur zuzieht.
Ja, also der Riegel ist sozusagen das, was wirklich die Tür absperrt und die Falle ist nur das, was man dann mit der Türklinke, also
genau,
den Griff,
wo das man nennt, da sich, hat nennt sich Falle im Prinzip und wenn man dann die Tür abschließt, dann schießt der Riegel vor.
Ja. Soweit zum Schloss. Zylinder haben wir, glaube ich, auch schon erklärt. Gibt es auch ganz viele verschiedene. Also das ist halt das Tolle sozusagen, dass man, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe meine Schlüssel verloren, jetzt nicht mal das ganze Schloss austauschen muss, oder?
Ja, genau. Erstmal ein Vorteil am Schließzylinder, ich habe natürlich eine wesentlich höhere Präzision. Die Schlüssel sind natürlich wesentlich kleiner und handlicher als so ein großer Bartschlüssel. Früher waren die noch länger, früher musste noch die ganze Tür durch, um das Kastenschloss zu betätigen. Der Schließzylinder selber ist natürlich auch von der Sicherheit her natürlich schon weit höher als so ein normaler Bartschlüssel.
Ja. Haben wir sonst noch andere Begriffe, die man noch erklären muss? Eigentlich sind wir da weit durch, gell?
Ja, im Prinzip, da kommen wir gleich nochmal, wenn wir das zum Schloss öffnen kommen, dann gibt es nochmal Einzelteilbegriffe dafür.
Ja, stimmt natürlich. Gut, wie funktioniert denn jetzt so ein Zylinder konkret?
Genau, also ein Zylinder kommt, der Wort Zylinder sagt es, ein kreisförmiges Element, also besteht im Prinzip aus einem Gehäuse und dem sogenannten Kern. In diesem Kern sind mehrere Bohrungen eingebracht, die auch im Gehäuse vorhanden sind. Dann ist dort eine Feder drin und zwei Stifte, die übereinander liegen. Der Trick ist jetzt dabei, wenn man sich so einen ganz normalen handelsüblichen Schlüssel hat anschaut, man sieht diese Einschnitte, diese Kerben, die in dem Schlüssel drin sind, die unterschiedliche Höhen haben. Die Stifte, die in einem im Kern drin sind, die haben unterschiedliche Längen und die müssen genau durch den Schlüssel auf die Ebene geschoben werden, dass die genau an der Trennlinie zwischen dem Zylindergehäuse und dem Zylinderkern liegen. Ansonsten greifen halt die Gehäusestifte durch die Feder nach hochgedrückt in diesen Kern ein. Drücke ich den Stift jetzt zu tief rein, dann drückt der Kernstift, geht dann in das Gehäuse hinein. Also ich muss alle Stifte, in der Regel sind es fünf, auf die gleiche Höhe bringen. Das macht der Schlüssel durch die unterschiedlichen Einschnitttiefen.
Okay, also das heißt, wenn ich jetzt auf meine Haustür so anschaue, dann habe ich jetzt irgendwie, ja, ist oben so ein großes, rundes Teil, unten eben dieses, so eine Ausbuchtung. Dieses runde Teil, was sich auch dreht, wenn ich den Schlüssel nehme, das ist sozusagen der Kern.
Ja.
Und unten, oder das Drumherum, wo der Kern drin steckt und was ich da halt noch sehe, sozusagen Ding, bei manchen Beschlägen, ist dann das Gehäuse.
Ganz genau.
Und in dem Gehäuse, also sondern unterhalb von dem runden Ding, sind die Federn und dann da auf den Federn sozusagen die Stifte jeweils.
Genau, nennt sich dann Gehäuse und Kernstift. Also der, und im Prinzip durch die Federn werden die Kernstifte erstmal in den, die Gehäusestifte in den Kernstift hereingedrückt. Und dann muss ich quasi den Schlüssel einführen und wenn der die korrekten Tiefen hat, werden die, auf sogenannte Scherlinie nennt man es auch, werden die Kerne alle, also die Stifte alle auf die richtige Höhe geschoben und genau dann kann ich den Kern im Prinzip drehen.
Okay, also was ihr nicht verstanden habt, sucht euch am besten mal im Internet ein Bild, Wikipedia oder auf der SSDV-Seite. Es gibt auch so ein Buch, in dem das ein bisschen erklärt ist, so ein kleines Handbuch, gell?
Genau, also die Webseite des Deutschen Vereinigung, des SSDEV, ist ssdev.org. Dort findet man Informationen. Dort gibt es auch ein übersetztes Handbuch über das Lockpicken. Das kann man dort als PDF herunterladen. Das ist ein freies Werk. Dort ist auch nochmal detailliert erklärt, wie das funktioniert, welche physikalischen Effekte man benutzt. Aber auch wenn man einfach Zylinderschloss im Google eingibt oder sowas, findet man eigentlich auch direkt ein Bild und Erklärung, wie das funktioniert.
Ja, ich denke, da ist jede Bildersuche relativ gut.
Ja, also ja. Und wie gesagt, in diesem Handbuch auf der Homepage ist auch mal genau erklärt, wie Lockpicking vom physikalischen System auch funktioniert. Wenn man sich dafür interessiert, einfach dort nachschauen.
Ja. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, wie so ein Zylinder funktioniert. Mit dem Schlüssel. So, was machen wir das, wenn wir das öffnen möchten, ohne dass wir einen Schlüssel haben?
Genau. So, da jedes mechanische Teil kann nur mit Toleranzen produziert werden. Ein ideales Teil gibt es nicht. Man hat natürlich Produktionstoleranzen, die schon sehr stark von der Qualität und der Herstellung abhängen. Also bei einem Standardschloss sind durchaus Toleranzen, die sind ein paar Hundertstel groß. Was ich jetzt mache, ich nehme einen sogenannten Spanner. Also wir haben beim Picken zwei Grundwerkzeuge. Das ist einmal der Spanner. Das ist einfach ein Federstahl, mit dem ich den Kern quasi in Rotationsbewegungen setzen kann und damit verspanne gegenüber die Stifte im Gehäuse und den sogenannten Pick. Dort gibt es eigentlich, sagen wir mal, zwei Standardpicks. Das ist einmal der sogenannte Haken. Der dient dazu, die Stifte einzeln anzufahren und nach unten zu drücken. Und es gibt dann noch sogenannte Schlange. Das ist das zweite Grundwerkzeug. Damit kann ich, sagen wir mal, so eine Art Brute Force-Attacke auf den Zylinder machen, indem ich über die Stifte hin drüber fahre, was bei sehr günstigen Schlössern oder Briefkastenschlössern funktioniert.
Das heißt, man muss sich so vorstellen, es ist so eine Art, ja, wie beim Zahnarzt eigentlich, sozusagen. So, man muss halt in diesen Schlitz, der im Schloss ist, da reinkommen.
Ja, genau. Das nennt man den Schließkanal, nennt man das.
Ja, in den Schließkanal muss man reinkommen und so einen. Das erste Werkzeug, das du nanntest, das ist dann einfach sozusagen nur so ein verlängertes Ding, was vorne ein bisschen gebogen ist.
Genau.
Sodass du die einzelnen Stifte dann nach unten drücken kannst.
Sozusagen. Also normale Standardschlösser kann man eigentlich immer mit dem einem vernünftigen Haken öffnen und einem passenden Spanner. Das ist so ein Einzelstift setzen, das funktioniert eigentlich immer zum Erfolg.
Das heißt, ich setze den Kern unter Spannung, der dreht sich dann halt so ein bisschen und dann versuche ich, weil die sind ja nicht alle gleich, also wenn sie jetzt alle genau die gleichen Durchmesser und die Löcher auch die alle gleichen Durchmesser, dann würden jetzt alle automatisch blockieren, sozusagen alle fünf Stifte.
Genau, ich taste auf jedem Stift und suche mir den Stift, der sich am schwersten nach unten drücken lässt. Weil das ist das Loch, was am weißen von der Ideallinie abweist oder die größte Toleranz hat. Dort merke ich dann, wenn ich den Stift drücken möchte, okay, der geht am schwersten runter, werden die anderen sich eigentlich noch ganz leicht drücken lassen.
Ja.
Und dann drücke ich quasi so lange auf den Stift, bis er quasi einrastet, also genau diese Scherlinie getroffen hat.
Also sozusagen, bis der untere Teil,
der Gehäusestift sozusagen bündig mit der Bohrung für den Kern auf der gleichen Höhe ist.
Und in dem Moment merke ich, dass der Kern auch ein bisschen weiter geht sozusagen, und dann hängt der nächste Stift.
Genau. Ich habe über diesen Spanner, die sind so 5 bis 8 Zentimeter lang, habe ich einen relativ langen Hebelweg, also auch kleinste Bewegung des Kerns, merke ich mit meinem Finger, mit dem ich spanne, merke ich sofort ein Feedback. Also ich merke im Prinzip auch, fühle ich schon, wenn so ein Kern einrastet.
Und das wiederhole ich dann einfach für die anderen Stifte sozusagen und dann bin ich durch und dann, ja, habe ich meinen Kern sozusagen verdreht.
Genau.
Aber jetzt muss ich ja irgendwie 3-4 Mal rumdrehen, um auch wirklich ich muss ja den Schlüssel, wenn ich ihn drehe, sozusagen immer noch mehrmals rumdrehen.
Also wenn die Tür zweimal abgeschlossen ist und es ist eine Wohnungstür, wo ich dann auch noch die Falle betätigen muss, müsste ich ihn theoretisch 3-mal picken. Mhm. Wenn er zweimal abgeschlossen ist, 2-mal aufschließen plus die Falle zurückziehen. Dort gibt es einen sogenannten Flipper, das ist ich spanne das so quasi vor, stecke ihn in das Schloss rein und dann löse ich quasi diese vorgespannte Feder aus und der dreht den Kern so schnell über diese Normalposition, dass die Stifte nicht einrasten. Mhm. Dann kann ich das sogar, wenn ich möchte, brauche ich ihn nur einmal zu picken.
Okay.
Das ist aber nur, wenn ich wirklich eine Tür öffnen will. Klar, aus sportlichen Gründen reicht es, wenn der Schloss einmal geöffnet ist.
Ja. Gut. Das heißt, dann hätte man die normalen Schlösser eigentlich überwunden.
Genau, die gibt es natürlich in verschiedensten Qualitätsstufen.
Ja.
Also es gibt scheußlichste Billig-Zinkte-Gusszylinder aus dem 1-Euro-Laden, die auch wirklich so teilweise mit einem Eisstäbchen zu öffnen sind oder wirklich mit dieser Schlange quasi ein bisschen Spanne 3-4 Mal über die Stifte fahren, dann sind diese Schlösser auf.
Also da wird einfach Material gespart, sodass so große Ungenauigkeiten sind, dass es eigentlich egal ist, was man an Schlüssel sozusagen
einsteckt. Ja, also da gibt es wirklich ganz schreckliche Schlösser und es ist immer noch erstaunlich, wie weit diese Schlösser verbreitet sind. Aber selbst so ein Standardschloss, also es gibt hier von der Firma Abus, ist so das meistverkaufte Schloss in Deutschland. Das ist, glaube ich, so in jeder dritten Wohnungstür drin. So ein Schloss ist durchaus in einer Minute zu überwinden. Das ist kein großes Hindernis.
Also für jemand, der jetzt geübt ist sozusagen.
Genau, also es ist eine reine Übungssache. Man braucht da keine Gewalt für. Man braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl und ein bisschen Übung. Also wir haben ja auch immer auf diversen Events haben wir immer unseren Lockpicker-Stand, wo auch Leute einfach mal ausprobieren können. Und selbst erstaunlich, dass selbst irgendwie 12-jährige Kinder das innerhalb irgendwie von 10 Minuten mitbekommen, wie einfach das geht und wie einfach man so ein Schloss öffnen kann.
Ja. Ja, interessant.
Wohlgemerkt, hier noch eine kleine Anmerkung von mir. Normale Einbrecher picken keine Schlösser. Sie suchen sich immer den Weg der Gewalt, weil das viel effektiver und schneller funktioniert, als ein Schloss zu picken. Und wenn man mal vor einer Tür gekniet hat und einem Bekannten das wirklich mal gemacht hat, also es ist nicht so einfach, als wie wenn man das Schloss wie einen normalen Wettbewerb oder in der Hand hält.
Ja. Ja, ich denke, das ist halt auch immer so. Du musst halt sehr viel wissen. Also du musst dann erstmal schon erkennen, okay, was ist das für ein Schloss und erst wenn und wie greife ich das am besten an? Und
ja, das ist schon immer relativ gleich. Also ein genanntes Standard-Schloss mit diesem Sägezahnprofil, da ist eigentlich immer der gleiche Angriffsvektor. Obwohl es da, wie gesagt, es gibt Schlösser, die sind extrem widerlich zu öffnen. Da braucht man dann durchaus mal eine Viertelstunde oder sowas, ja, wenn man sehr geübt ist.
Also normale mit diesen 5 Stiften sozusagen.
Genau.
Gibt es einen allgemeinen Namen für diese Zylinderschlösser, dieser Bauweise?
Das ist das klassische Zylinderschloss. Okay. Also da gibt es jetzt nicht einen speziellen Namen. Da gibt es natürlich jetzt noch Varianten davon.
Ja.
Also was man auch sieht, ist das sogenannte Bohrmuldenschloss. Erkennt man meistens, dass man diesen Schlüssel waagerecht einführt und in 2 Richtungen einführen kann. Also ich kann ihn um 180 Grad drehen, dann passt er wieder. Das ist halt einfach ein anderes Prinzip. Vom Öffnungsprinzip genau das gleiche. Ich brauche halt ein bisschen anderes Werkzeug dafür. Das nennt sich dann der Fähnchenpick. Das ist halt sowas, wo ich dann mit Drehen so die Stifte halt so seitlich im Prinzip angreifen kann und sie herunterdrücken kann. Aber vom Prinzip her ist das gleiche Schloss. Diese gibt es dann natürlich durchaus mit bis zu 20 Stiften, was natürlich dann schon sehr, sehr kompliziert zu öffnen ist.
Und das Werkzeug ist dann auch sehr, sehr filigran. Also weil man halt ja auch irgendwie da jeden Stift einzeln
drücken kann. Aber auch dort gibt es Qualitätsunterschiede. Es gab mal irgendwie ein Produkt, das hieß Lautmann-Zylinder. Das war auch so ein Zinkdruckguss-Ding. Dieses Schloss konnte man wirklich mit einer Pommesgabel oder einem Eisstäbchen öffnen. Also das war wirklich so die unterirdischste Qualität, die man sich vorstellen kann, war dann auch noch so fake vergoldet und sah dann mit Fake-Bohrungen und ähnlichem. Das war halt auch sowas. Aber Bohrmuldenschlösser sind halt sehr bequem, die Schlüssel haben keine Zacken und durchaus auch sehr verbreitet.
Es gibt auch die Kombination, also habe ich gesehen, also so Schlüssel mit Zacken und dann haben die nebendrin nochmal so Bohrungen.
Ja, das ist eigentlich nur, man nutzt es für Schließanlagen, wo man gleich noch was überzählt. Diese kann man beim Picken meistens einfach ignorieren, weil meistens müssen die Bohrungen einfach nur vorhanden sein. Mhm. Wenn ich picke, ist ja gar kein Schlüssel drin. Das sind solche passiven Stifte, die halt beim dann in den Kern eingreifen müssen, wenn man ihn drehen will. Und wenn sie halt da keine Bohrung im Schlüssel haben, dann blockieren sie halt die Drehbewegung. Ja. Aber in der Regel ist das einfach nur, sieht schön aus, sieht sicher aus, aber kann man eigentlich ignorieren.
Okay. Schade. Was gibt es denn sonst noch für Schlösser in dem Bereich?
So, dann gibt es natürlich da noch Verweiterungen. Es gibt dann noch sogenannten Scheiben oder Plättchen oder Waferlocks nennt man das. Das sind die Standard-Briefkastenschlösser. Werden übrigens auch in der Automobilindustrie gerne genommen, weil sie halt sehr billig sind. Man kauft ein 50.000-Euro-Autos, aber man hat etwas bessere Briefkastenschlösser drin. Leider ist das so. Also das sind also wirklich Schlösser, die man mit geringstem Aufwand teilweise mit einer Büroklammer öffnen kann, die auch in Geldkassetten oder in günstigen ähnlichen Schlüsselkasten oder so eingebaut sind. Erkennt man meistens, dass auch der Schlüssel in beiden Richtungen passt. Den kann man auch umdrehen, hat auf beiden Seiten Zacken. Also jedes Briefkastenschloss ist eigentlich so ein ganzes Scheibenschloss.
Mhm. Das heißt, da das Äquivalent zum Stift ist sozusagen eine einzelne Scheibe.
Genau, da ist es halt so, es ist eine Scheibe drin, die nach oben oder unten aus diesem Kern herausragen kann. Sie wird, muss halt auf die, genau in die Mitte geschoben werden. Und diese Fenster in diesen, man steckt den Schlüssel quasi durch ein Fenster in die, durch diese Scheibe hindurch und dieses Fenster hat eine unterschiedliche Höhe, wo halt der Schlüssel einen entsprechenden Einschnitt haben muss.
Das heißt, die Scheiben stehen alle sozusagen parallel zu dem, was man vorne an dem Schloss sieht.
Genau.
Und dann eben, wie viele sind das so? 3, 4?
In der Regel 5, 6 Scheiben in der Regel. Aber okay. Wie gesagt, diese Schlösser sind in der Regel sehr leicht zu überwinden. Ja. Das kann also wirklich jeder.
Also auch wieder mit Spanner und dann Schlange und dann halt so lang.
Genau, also in der Regel reicht da wirklich diese Schlange. Man spannt das Schloss ein bisschen, fährt quasi über diese Scheiben ein paar Mal hin und her, dann ist das Schloss schon auf. In der Regel wirklich in 10 Sekunden zu öffnen.
Ja, für die erfahrenen Leute.
Nein, also wir haben da auch mal wieder ein Experiment gemacht. Wir haben mal sogenannte Kindersparddosen. Das waren so kleine Geldkassetten mit einem Schlitz. Die haben wir mal auch gekauft, so günstige. Das hat jedes Kind innerhalb einer Minute offen.
Okay.
Das ist wirklich, ja. Das ist keine große Übung. Man steckt da eigentlich nur was rein und wackelt ein bisschen hin und her und dann ist das auf.
Okay. Gibt es da noch irgendwie Schlösser, die mehr taugen?
Genau, also natürlich gibt es da auch weitere Schlösser. Was eine sehr interessante Sache sind, die waren Drehscheibenschlösser. Erfunden von der Firma Abloy, auch in den 20er Jahren, letzten Jahrhunderts. Dort müssen mehrere Scheiben über einen Schlüssel in verschiedene Drehbewegungen erzeugt werden, also im bestimmten Gradwinkel. Also man dreht diesen Schlüssel um 90 Grad und muss die einzelnen Scheiben in einem Winkel von 0 bis 90 Grad verstellen, die unterschiedlich sind.
Die Schlüssel sind dann immer so schräg angefallen. Also
genau.
So diese Abus Plus Fahrradschlösser habe ich da zum Beispiel.
Genau, diese Abus Plus Schlösser sind sehr gute Schlösser, die leider auch ihr Geld kosten, aber ein gutes Schloss kostet sein Geld.
Ja.
Das ist so ein klassisches Beispiel für so ein Drehscheibenschloss, gibt es aber auch für Wohnungstüren, gehen dann aber in einer großen Ordnung bis zu 150 Euro.
Ja, das heißt, da die Schlösser sieht man daran dann sozusagen, dass ist auch wieder, man kann ihn auch wieder verdreht einstecken, 180 Grad verdreht.
Ja, also es gibt zwei Varianten. Es gibt halt davon diese Abus Plus zum Beispiel, die kann man in 180 Grad stecken, während diese klassischen von der Firma Abloy erzeugten Schlüssel eigentlich so einen halbkreisförmigen Schlüssel haben, der passt nur in eine Richtung rein.
Ah, okay.
So, diese Schlösser kann man prinzipiell, sind auch, es gibt da welche, die man auch überwinden kann. Dann braucht man einen sogenannten Decoder, wo man halt diese Scheiben einzeln drehen kann und das Schloss verspannen kann. Aber da gibt es halt auch, die höheren Wertigen haben da ein Blockierungssystem drin, dass das eben nicht mehr funktioniert. Das ist so eins der wenigen Schlösser, was momentan als nicht überwindbar gilt.
Ja, also das mit den Halbscheiben oder das Abus Plus?
Nee, das ist das nennt sich Abloy ProTec. Das ist also, das muss ich auch sagen, wo ich selber eine Wohnungstür drin habe. Das ist momentan gilt es als relativ überwindungssicher. Dann gibt es halt noch so andere Spielereien mit Magneten, wo auch bis zu 8 Magneten drin sind, die in solche Rotoren in bis zu 8 verschiedene Positionen drehen müssen. Das gilt momentan als absolut sicher und nicht überwindbar, dieses Schloss.
Okay, das heißt, da ist dann am Schlüssel, an beiden Schlüsselseiten so jeweils 4 Magnete, die dann eben wieder auf der Oberfläche des Schlüssels verdreht sind sozusagen. Und
im genau,
Zylinder ist dann ein Gegenpart.
Genau, in der Zylinder sitzen sogenannte Magnetrotore. Also diese Magnete sind 4 Stück auf jeder Seite unterschiedlich magnetisiert. Und der Magnetrotor dreht sich natürlich mit dem gegenpolarisierten Magnetfeld genau auf die richtige Position. Und wenn ich alle 8 Magnetrotoren innerhalb des Zylinders auf die richtigen Positionen habe, dann kann ich das Schloss öffnen. Das ist das FAMCS, auch in Preisregionen von 150 Euro.
Okay. Aber das sind jetzt alles Schlüssel und Schlösser, die, na okay, eigentlich Zylinder und Schlüssel, die jetzt für Einzelschließungen gedacht sind. Das heißt, ich habe einen Schlüssel und dann geht an diese eine Tür. Und wenn ich jetzt zur nächsten Tür komme, brauche ich den nächsten Schlüssel.
Genau, dann hat man die sogenannten Schließanlagen. Viele haben sowas im Haus. Ich habe also ein Schloss in der Haustür, wo jeder Mieter schließen kann. Und ich habe halt einen Schlüssel, der nur meine Wohnung schließt, eventuell noch den Keller schließt. Das ist eine ganze Zentralschloss-Schließanlage. Das heißt, dort gibt es nicht nur einen Zentralzylinder, da schließen halt mehrere Schlüssel. Das macht man so bei der klassischen Schließanlage, also einem klassischen Schlüssel mit Sägezahn. Ich habe mehrere Unterteilungen in diesen Stiftsäulen im Zylinder. Das heißt, ich habe nicht nur eine Trennlinie oder Scherlinie, sondern habe mehrere Scherlinien.
Das heißt, dieser Gesamtstift, der vorher nur aus 2 Teilen bestand,
besteht dann aus 3 oder 4 Teilen. Mehr als 3 Untertrennungen macht man in der Regel nicht. Aber ich habe ja bis zu 5 Positionen. Was man durchaus auch macht, ist, man hat auch noch verschiedene Profile. Das heißt, ich habe in der Haustür also ein Profil, wo sehr räumig ist, dieser Schließkanal. Und während diese Einzelschlüssel nochmal unterschiedliche Profile haben, dass zum Beispiel ein Schlüssel, der die gleichen Einschnitte hat, aber in ein anderes Schloss nicht hineinstecken kann. Wie sicher das ist, kann man sich natürlich vorstellen. Wenn ich da natürlich ein bisschen was am Schlüssel wegfräse, dann passt der natürlich auch beim Nachbarn.
Ja. Das heißt, das Profil eines Schlüssels ist sozusagen die Rillen, die er hat.
Genau, das ist das Profil. Das Profil des Schlüssels muss zum Schließkanal des Schließsenders passen. Dort ist es auch so, dass Schließanlagen in der Regel geschützte Profile haben, wo der Hersteller selber es nur gegen eine Sicherungskarte liefert, die in der Regel bei der Hausverwaltung oder beim Besitzer der Schließanlage liegt. Aber bei älteren Schließanlagen sind die Schlüsselrohlinge frei im Handel erhältlich. Und es gibt da auch ein BGH-Urteil, was glaube ich schon 30 Jahre alt ist, dass man seinen Haustürschlüssel nachmachen kann und der Schlüssel gilt als Ersatzteil. Und wenn mir jemand eine Firma mir ihn herstellen kann und kein Patent verletzt, man patentiert sowas natürlich, um da einen physischen Schutz nochmal zu schaffen, also einen rechtlichen Schutz zu schaffen, ja, dann kann ich auch einen Schließanlagenschlüssel duplizieren.
Ja. Also die Sicherheit basiert sozusagen nur darauf, dass man sagt, okay, weil jetzt eine Zahl auf dem Schlüssel drauf ist, darf den jetzt niemand kopieren, außer man hat diese Schließkarte.
Ja, das ist so. Diese Schließungsnummer, die auf der draufsteht, die ist eigentlich nur der Hinweis für den Hersteller, dass man das identifizieren kann. Also ein Schlüsseldienst erkennt direkt am Schlüssel, ob das eine Schließanlage ist und ja, ob dieser Schlüssel frei erhältlich ist oder ob er den mit der Schließkarte im Werk bestellen muss.
Okay. Aber in der heutigen Welt von 3D-Druckern, Laserkarten und was weiß ich noch alles, hilft da so ein Verfahren von Herstellerseite überhaupt
also,
noch?
Ja, es gibt einmal, nennt sich Easy Entry, das ist eine Profilfräsmaschine, haben die Hamburger Kollegen auch eine. Man spannt da den Schlüssel ein, der tastet das Profil ab und fräst aus einem Vollrohling sozusagen das Profil nach. Das funktioniert also bei diesen klassischen Systemen. Was auch geht, ist Abgießen mit Weißmetall. Man macht eine Form aus Zahnarztsilikon vom Schlüssel, dann gießt man mit diesem Weißmetall, das man über einer Kerze erwärmen kann. Das ist etwas fester als Blei oder Zinn, aber soweit, dass man halt schließen kann. Und dann kann man einen Schlüssel duplizieren, mit dem man durchaus etliche Male das Schloss auch öffnen kann. Aber hier hat die Schlossindustrie halt auch schon reagiert. Es gibt halt dann Schlüssel, die bewegliche Teile haben, Kugeln, Stifte, in dem Schlüssel selber nochmal drin, der auch abgefragt wird, dieser Mechanismus, den kann man halt dann nicht mehr abgießen oder nachfräsen.
Sondern muss ich dann irgendwie komplizierter nachbauen.
Ja, also man kann natürlich jedes mechanische Teil in einer Form duplizieren, aber da gab es auch ein interessantes Artikel für ein amerikanisches Schließsystem, dieses Schlage Prismus hieß das. Dort hat man sogar so weit es hinbekommen, dass man auch in der Schließungsnummer ein 3D-Modell erzeugen konnte und diesen Schlüssel einfach ausdrucken konnte.
Das heißt, man hat dann so ein Formular am Computer, gibt diese Zahl ein und dann fällt das fertige Ding raus.
Genau, also das hat funktioniert. Dann hat er halt wirklich, dort sind die Schließungsnummern halt wirklich, die Tiefen sind gleich eine Zahl. Also man konnte anhand der Schließungsnummer direkt sehen, was für einen Einschnitt er hat. Dann hat sich jemand ein 3D-Tool, ein Programm dafür gebastelt und dann fällt wirklich nach Eingabe der Schließungsnummer hinten ein 3D-Druckmodell heraus.
Ja, ich glaube, die Wohnungstür oder der Zylinder der Wohnungstür bei meinem alten Vermieter war das auch so. Also da hast du halt auf dem die Zahl, was da aufgeschlagen war auf dem Schlüssel, konntest du 1:1 auf
diese Genau, das Tiefen sollte man eigentlich überhaupt nicht tun. Das ist also, sollte eine zufällige Nummer sein, wo nur der Hersteller in seinen Unterlagen nachschauen kann, wie der Schließungscode ist. Aber das hat, die Firma Winkhaus macht das heute immer noch gerne, wo man das direkt ablesen kann. Ja. Eigentlich peinlich.
Steigt dann eigentlich die Sicherheit mit so Zylinder bei dem näheren Schlüsselpass?
Nein, natürlich nicht, geht oder? Die Sicherheit ja nach unten. Das ist mal ein Beispiel, wenn ich einen mehrfach geteilten Stift habe, passen halt zwei Schlüssel. Wenn ich zwei geteilte Stifte habe, passen halt schon vier Schlüssel. Ich habe natürlich mehrere beim Lockpicken mehrere Öffnungsmöglichkeiten und kann halt natürlich mir eine davon aussuchen, welche am besten funktioniert.
Ja. Also einfach, weil ich mehr Möglichkeiten habe. Also sogar meine Gesamtanzahl an verschiedenen Kombinationen bleibt gleich. Aber da ich mehrere Möglichkeiten habe, das Schloss
zu öffnen. Genau, also sie geht natürlich geht die Zweierpotenz natürlich nach oben. Und gerade so ein Zentralschloss eines großen Mietshauses, das ist natürlich sofort offen. Weil wenn da irgendwie 30 verschiedene Schlüssel drauf passen, da habe ich natürlich schnell irgendeine der Schließkombinationen herausgefunden.
Ja, wobei da ist es ja meistens auch so, dass man einfach irgendwo klingelt und
dann
geht die Tür auf eine Ehe auf.
Aber, ja. Als Beispiel, aber was man natürlich nicht weiß, oft haben auch Hausverwaltungen durchaus Generalschlüsseloptionen, wo halt durchaus ein Generalschlüssel existiert, mit dem ich dann trotzdem in meine Wohnung reinkomme. Und die Hausverwaltung hat natürlich auch die Schließkarte und kann sich jederzeit einen Schlüssel für meine Wohnung bestellen. Hier als Tipp, sobald man eine Wohnung einzieht, das Schloss auswechseln und beim Auszug das alte halt wieder einbauen. Hat man einen Schlüssel mehr.
Das ist rechtlich aber auch
da gibt es auch ein BGH-Urteil. Die Wohnung ist ein sehr privater Bereich. Es ist absolut nicht statthaft, dass der Vermieter einen Schlüssel zurückbehält. Also das Auswechseln des Schlosses an der Wohnungstür ist mir immer gestattet. Ich muss den Vermieter weder dafür informieren noch um Erlaubnis fragen. das würde ich einfach machen. Weil man auch nie weiß, wie viele Schlüssel noch davon existieren, ob noch irgendjemand einen Schlüssel hat.
Irgendein Vormieter.
Das würde ich einfach sagen. Und wenn man auszieht, baut man halt das Originalschloss wieder ein und dann ist das rechtlich ganz einwandfrei geregelt, ohne jegliche Diskussion.
Okay, damit haben wir Schließanlagen, glaube ich, auch erledigt und allgemein auch die Zylinderschlösser.
Ja.
Was gibt es denn sonst noch für interessante Schlösser, mit denen ihr euch so beschäftigt habt in den letzten Monaten?
Genau, da gab es halt ganz lustige Schlösser. Das ist das von Masterlock, das ist ein amerikanischer Hersteller. Die haben ein
Vorhängeschloss, oder?
Ein Vorhängeschloss, was wir hier auch im Club benutzen, weil das recht lustig ist. Das ist so ein Hash-Funktionsschloss. Man hat so einen Schiebeknopf, den man in vier verschiedene Richtungen schieben kann. Da gab es erst eine mechanische Ausführung. Statt also eine Zahl einzustellen, wie einem normalen Zahlenvorhangschloss, hat man diesen Knopf in verschiedene nach oben, nach unten, links, rechts in einer beliebigen Reihenfolge bis zu 12 Funktionen hintereinander eingestellt.
Also nachdem man ihn 12-mal irgendwie geschoben hat, gibt es einen kürzeren Weg, wenn man dahin
kommt. Genau, das war halt so maximal, das ist frei einstellbar. Wenn man sich das Schloss erstmal anguckt, ist innen drin eine Mechanik aus Plastik, sieht erstmal ganz, ganz wild aus, denkt man, oh, ist ja schrecklich. Ist aber wirklich ein schönes Schloss, man sieht ihm nicht die Kombination an, man kann es selbst offen hängen lassen, man sieht halt nur diesen Knopf, lässt sich auch blind bedienen, auch im Dunkeln, wenn man nichts sieht. Wirklich ein intelligentes Schloss, was man sich nachgedacht hat. Wir haben es zwar dekodiert bekommen, mit einer Mikrometerschraube haben wir wirklich den Bügelauszug gemessen und man kann es dann dekodieren, was durchaus mal eine Viertelstunde dauert. Aber für das Geld, es kostet in den USA $10, mittlerweile auch in eBay erhältlich, ein wirklich interessantes Schloss, wirklich toll gemacht. Und sie haben es auch eine elektronische Variante davon rausgebracht, die wir uns auch angeschaut haben. Diese lässt sich allerdings leider mit einem Magneten, mit dem man hinten her drüber streichelt, da ist so ein kleiner Motor drin. Aber wir haben das auch schon auseinandergenommen und sind gerade dabei, eigene Firmware dafür zu schreiben. Da ist so ein kleiner Texas Instruments Controller drin, so ein Low-Power-Ding, schöne LEDs. Kostet irgendwie $25, ist ja auch schon im Einsatz. Wirklich ein nettes Teil, macht Spaß damit.
Ja. Also das sieht man auch schon wieder so ein bisschen, so daran haben sie wahrscheinlich nicht gedacht, dass man jetzt, wenn man so mit Magnet drüber streicht über den Motor, dass dann halt dann sich der Motor dreht und das aus Versehen aufmacht sozusagen.
Ja, ich greife da jetzt mal vor auf so ein Thema, elektronische Schlösser, also wie man halt auch schon sieht, da hat es halt auch schon in Vergangenheit nette Sachen bekommen, dass man irgendwie Magneten davor halten, das öffnen konnte oder einen Ring mit Magneten um das Schloss herumgedreht hat. Man erkennt die meisten, dass sie einen Drehknopf haben, wo man dann einen Transponder drücken muss oder eine Karte davor halten muss, dass dieser Knopf eingekuppelt wird und dann kann man das Schloss öffnen.
Also das ist wie heißt die Firma, die das herstellt? Also
es gibt da mehrere, das ist einmal Simons & Frost, die haben so lustige runde Transponder, wo man dann Knöpfchen drücken muss. Oder
also wo dann anstatt dem Zylinder dann so einen Knopf
dran ist. Knopf ist halt da, ne?
Also innen und außen sozusagen.
Genau. Ja. Aber die gibt es auch von CES, von Dohm, von Ullmann Zacher und sonst irgendwelchen Firmen. Die haben halt alle diese Schlösser und es gibt halt verschiedene Sachen. Manchmal hält man irgend so eine RFID-Karte davor, leider teilweise auch sehr unsichere, oder man hat halt solche Transponder zum
Transponder Knöpfen. Ist dann dieses, ja, so 4 Zentimeter rund meistens und dann mit dem Knopf drauf.
Genau.
Da ist eine Batterie
drin.
Und dann schickt es halt ein Funksignal aus.
Genau, da findet halt ein Challenge-Response statt. Manche lesen halt nur die Seriennummer dieser Karte aus und dann kann man diesen Knopf drehen. Auch dort haben wir auch schon mechanische Angriffsmöglichkeiten, also mit Magneten oder einfach mit draufhauen und gleichzeitig drehen, hat man die ersten Varianten dieser Schlösser sehr einfach überlisten können, weil man einfach nicht dran gedacht hat.
Ja.
Das ist leider immer so, man denkt, man hat ein sicheres Produkt gebaut und man denkt nicht an unkonventionelle Öffnungsmöglichkeiten.
Ja, klar. Aber das ist so ein bisschen die Richtung, die es geht, oder? So elektromechanische Schlösser, wo dann halt auch Elektronik drin steckt, gerade wenn man was total Sicheres haben möchte.
Ja, das ist momentan das Problem. Da sind wir auch an einem Projekt drin, das nennt sich Open Source Lock. Da steckt momentan noch ein bisschen in der Definitionsphase. Jeder Hersteller macht so ein bisschen Geheimnis darum und es ist unverschämt teuer. Also so ein Schloss kostet zwischen 200 und 300 Euro, so ein Zylinder, ein einziger.
Also wenn man ihn im freien Handel kauft.
Wenn man ihn im freien Handel kauft, natürlich wenn man davon 1000 Stück kauft für ein großes Gebäude, werden sie etwas billiger, aber sie kosten Faktor 10 eines normalen Schlosses,
muss man klar sagen. Und am Materialwert ist aber nicht dasselbe.
Nein, sie sind etwas komplizierter, man hat ein bisschen Elektronik drin, ein bisschen Mechanik, aber ich sag mal, Produktionskosten dürften unter 50 Euro liegen.
Ja, das ist natürlich, ja. Ja, bevor wir jetzt noch viel weiter in diesen Schlossvertrieb und welche Firmen es da irgendwie gibt und wie sich die den Markt aufteilen gehen, was gibt es denn noch andere Schlösser?
Ja, was es auch noch gibt, ist das genannte Chubb-Schloss. Das ist auch eine sehr alte Erfindung. Hatte man früher auch durchaus in Haustüren drin. Da war das halt nur eine Variante mit 4 Zuhaltungen oder wird halt noch in manchen Schrankschlössern verwendet oder sowas. Aber wo es wirklich ist eigentlich ein sehr gutes Schloss, wo es halt verwendet wird, ist bei Tresoren. Das sind sogenannte Doppelbadschlösser. sehr große Präzision, sind recht sicher, lassen sich also nur mit sehr großem Aufwand dekodieren, bis wirklich die großen von Chroma Protector oder sowas, die sind eigentlich fast unmöglich, dass man die überlisten kann. Das sind wirklich sehr hochwertige Schlösser, wie gesagt, im Bankenbereich oder auch bei kleineren Tresoren sind diese immer noch im Einsatz.
Also das sind diese klassischen Tresorschlüssel, wo man dann sozusagen vorne so eine glatte Fläche hat, die dann halt so ein paar Vertiefungen hat.
Nee, das ist dieser Doppelbartschlüssel,
ja.
Dieser klassische. Der hat also links und rechts entsprechend Zacken und man kennt es auch am Schlüsselloch, er hat einfach zwei Bärte. Ein langer Halm, man steckt das quasi durch die Tresortür durch, um das Schloss halt hinter dieser Panzerung dann zu betätigen.
Ja, da sind das dann irgendwelche Federn, die der wieder...
Genau, dort habe ich auch wieder diesen klassischen Riegel. Wenn ich beim normalen Zimmertischschloss halt genau eine Zuhaltung habe, die diesen Riegel festhält, die ich mit diesem glatten Bart halt hochhebe, habe ich dort etwa bis zu 10 einzelne Zuhaltungen, die ich auf unterschiedliche Höhen anheben muss und erst dann kann ich quasi den Schlüssel weiterdrehen und kann mit einer Nase des Schlüssels den Riegel betätigen.
Und die Zuhaltung ist sozusagen dann wieder im Vergleich zum Zylinderschloss der einzelne Stift?
Das ist eine Scheibe, die da läuft, man nennt es Tourstift, also quasi diese Scheiben haben ein Fenster, wo an einer bestimmten Stelle ein Weg ist, wo dieser Stift des Riegels quasi durchgleiten muss. Okay. So kann man sich vorstellen. Auch wenn man einfach Schubschloss, das schreibt sich C-H-U-B-B, wenn man das Schubschloss in Wikipedia oder in Google eingibt, findet man eigentlich direkt, wie das funktioniert.
Ich denke, wir werden zu der Sendung auch wieder eine Seite bei uns unter radio.muck.cc.de haben. Und das findet man auch Links und Bilder.
Genau, da können wir dann mal ein paar Links reinsetzen. Es gibt auch so eine Wiki von einem deutschen Forum, wo auch sehr viele Schlösser erklärt sind. Ja. Das können wir gerne mal machen.
Das werden wir einfach verlinken. Gut, gehen wir noch ein bisschen auf die Firmen drauf ein. Also du hast es ja vorher schon erwähnt, dass sich da verschiedene Leute aufgekauft haben. Du hast zum Beispiel erzählt, dass dieses Abläu-Schloss ja schon seit den 20ern irgendwie existiert und es eigentlich besser ist als das Abus. Schloss. Also ich war zum Beispiel vor ein halbes Jahr in Schweden im Auslandssemester und da war das halt gang und gäbe, diese Abläu-Schlösser überall verbaut. Warum kriege ich denn das in Deutschland nicht einfach so überall immer fertig?
Ja, das ist so. Also selbst wenn man hier mal Münchner durch ein gut situiertes Viertel, der Villenviertel hindurchgeht und schaut, aus Interesse einfach mal auf das Schloss hin drauf schaut, was draußen zu sehen ist, dort findet man durchaus 20-Euro-Zylinder drin. Also war schon nicht gerade das Baumarktschloss für 3 Euro, aber durchaus von irgendeinem standarddeutschen Hersteller. Man will halt für Sicherheit kein Geld ausgeben. 20 Euro sind da schon genug. Solange die Leute nach solchen Produkten verlangen, wir haben als Lockpicker eigentlich einen relativ guten Kontakt zur mechanischen Schlossindustrie. Am Anfang war das etwas schwierig. Mittlerweile wissen sie halt, okay, wir können diese Schlösser öffnen. Aber die Kunden verlangen halt ein günstiges Schloss. Und solange die Kunden das haben wollen, wird das halt auch produziert.
Okay, das heißt, da die Ursache sozusagen, dass so viele schlechte Schlösser da drauf sind, ist, dass die Leute einfach am falschen Ende sparen.
Ja, also man ist natürlich bereit, man kauft sich natürlich ganz teure Sachen für die Wohnung, aber das Schloss darf bitte nicht mehr als 20 Euro kosten. Ist leider so, weiß auch nicht warum. Es gibt natürlich auch, wie die Firma dich angesprochen hat, auch ich habe ein Schloss der Firma Assa im Wettbewerb, da kommen wir gleich noch dazu, verwendet letztes Jahr. Das haben von etwa 20 Leuten 3 aufbekommen. Das war dann schon sehr gut. Es war aber auch ein ganz klassisches Schließzylinderschloss, was einfach sehr präzise gefertigt worden war.
Ja. Okay, da haben wir jetzt sozusagen, jetzt haben wir alles eingeleitet. Was ist Lockpicking? Wie funktioniert das in der Theorie und so? Jetzt gibt es ja diesen Wettbewerb.
Genau, also wir haben die Deutsche Meisterschaft im Schloss öffnen. Das ist die 17. jetzt. Also wir haben es schon 17 Jahre wird das quasi durchgeführt. Dort gibt es mehrere Wettbewerbe. Da gibt es die 2 Hauptwettbewerbe. Das erste ist die sogenannte Handöffnung. Man bringt ein ganz handelsübliches Schließzylinder mit, wie in jeder Tür in Deutschland verbaut worden ist, seine eigenen Anforderungen mit. Dieses Schloss muss ich selber innerhalb von 5 Minuten öffnen mit Standard-Pickwerkzeug.
Also selber die Person, die ihn mitgebracht hat.
Genau, sozusagen. Die bringt, also wenn ich bringe eins mit, das muss ich in 5 Minuten öffnen. Ich darf das Schloss in einen Schraubstock einspannen, das ist das einzige Hilfsmittel, was erlaubt ist und muss es halt in 5 Minuten öffnen.
Und natürlich die Pickwerkzeuge und so weiter.
Genau, also mit Standardwerkzeug oder selbstgebauten, aber wenn ich zum Beispiel ein Werkzeug benutze, was die Schließung nachbildet, dann muss ich das natürlich mitgeben. Ne? Ja. Also das wäre ja im Prinzip Beschiss, aber wenn ich das halt mit einem selbstgebauten oder Standardform eines Pickwerkzeugs muss ich das öffnen können, das öffne ich. Danach werden die Schlösser an den Nachbarn weitergegeben und jeder hat dann 15 Minuten Zeit, dieses Schloss zu öffnen. Die Öffnungszeit wird dann halt notiert und wer halt die geringste Öffnungszeit hat, gewinnt dann die Vorrunde und dann geht es in die Hauptrunde. Und dort werden halt wirklich schon sehr komplizierte, sehr hochwertige Schlösser mitgebracht. was man aber erst wirklich öffnen kann, wenn man das ein paar Jahre lang gemacht hat, weil man einfach Erfahrung sammeln muss. Dann der zweite Wettbewerb ist die sogenannte Vorhangschlossöffnung. Dort wird von unserem Verein werden Schlösser gestellt. Da darf man wirklich nur Pickwerkzeug benutzen. Man muss das Schloss quasi, kann es nur in der Hand halten, darf es nicht einspannen. Das sind auch handelsübliche Vorhangschlösser, Qualitätsstufe von 3 Euro bis 50 Euro. Das 3-Euro-Schloss, das dauert also, letztes Jahr habe ich es in 18 Sekunden geöffnet und das habe auch welche nicht geöffnet.
Ja.
Da werden halt die Schlösser auch, jeder bekommt ein Schloss und die werden dann halt auch rumgegeben, bis jedes Schloss einmal hatte. Auch dort wird die Zeit erfasst. Dann gibt es noch zwei weitere Wettbewerbe. Das eine sogenannte Blitzöffnung. Dann stellt man sich einfach einen Kreis. Jeder bringt auch einen Schließzylinder mit, den er auch selber innerhalb einer Minute öffnen muss. Das heißt, da sind es halt schon wenigstens einfacher. Und dann werden die Schlösser auch weitergegeben. Und immer wer eins nicht öffnen kann, scheidet halt aus. Und das letzte ist der Freestyle-Wettbewerb. Dann darf man auch sogenannte Elektropicks benutzen. Das sind so mechanisch beschriebene Nadel, die haut dann quasi auf die Stifte hier drauf und das ist so dieser Perkussionseffekt oder Billardkugeleffekt. Wenn man auf den oberen Stift drauf hat, fliegt der untere weg und es bildet sich eine Lücke. Dann kann man den Cent drehen. Also das ist so dieser Freestyle-Wettbewerb. Dann hat man auch 5 Minuten Zeit und bringt auch irgendein Schloss mit, das man aufkriegt, das dann auch weitergegeben wird.
Und in jedem Wettbewerb ist dann sozusagen, wird immer die Zeit gemessen und dann genau. Wird man drei nach sortiert und dann die besten Zeiten kriegen dann irgendwie.
Genau, also da ist es, in den letzten zwei Wettbewerben ist das Ausscheidungsprinzip. Wenn man dort ein Schloss nicht geöffnet hat, scheidet man einfach aus.
Okay.
Also während die ersten zwei Wettbewerben eigentlich eher ruhiger sind, wo man halt wirklich am Tisch sitzt und dann in Ruhe pickt, sind die anderen zwei Wettbewerbe eigentlich schnell und auch diese Blitzöffnung ist sehr lustig, weil das relativ schnell sich reduziert. Und manchmal war es auch so, dass am Schluss zwei übrig bleiben. So war es letztes Jahr.
Okay, also zwei gleichzeitig.
Genau, also die haben dann beide,
gab's jeder hatte nur noch Stechen oder sowas? Oder?
Nein, weil jeder bringt ja sein Schloss mit, am Schluss sind die zwei übrig und dann hat ja jeder das Schloss vom Gegner geöffnet und dann bleiben zwei übrig.
Ja.
Wenn das halt nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte es halt nur einen gewinnen.
Also die haben gleichzeitig das Schloss von jeweils anderen in der gleichen Zeit geöffnet oder wie?
Ja, innerhalb der Minute. Da geht es nur, man muss es innerhalb einer Minute
öffnen. Okay.
Weil es ist so schnell, da hat man keine Zeit zu erfassen.
Verstehe.
Aber so wirklich der spannendste Wettbewerb ist eigentlich die Handöffnung, wo man wirklich komplizierte Zylinder öffnet. Also ich bin gerade dabei, mein Wettbewerbsschloss, das nächste, am Öffnen. Ich habe es mittlerweile schon aufbekommen, aber ich habe das erste Mal wirklich eine Woche gebraucht, bis ich es auf hatte. Das ist schon was Ekliges.
Fies.
Ja, also und ich schaffe die Zeit noch nicht so ganz. Also ich muss es ja selber in 5 Minuten öffnen.
Ja.
Bin da aber auch schon auf einem guten Weg. Ich schätze, in 2 Wochen ist es ja soweit, dass ich dann dann auch locker aufbekomme.
Das heißt, da muss man dann richtig trainieren, wie bei klassischen Sportarten
auch? Ja, das ist auch Training. Also das Schöne ist, man muss ja nicht groß gucken. Man kann das also bequem beim Fernsehgucken machen oder sonst was. Man hat halt ein Schloss in der Hand, einen Spanner und ein Pickwerkzeug. Und so zwei große Kisten sind dann immer fällig vor der Wettbewerb, dass ich die dann nochmal komplett durcharbeite.
Ja.
Das Problem ist hier an den Schlössern, die wir hier im Club haben, die kenne ich schon alle auswendig. Da weiß ich jedes, wie es aufgeht.
Ja. Gut, wird bei dem Wettbewerb noch was anderes gemacht als rein dieser Wettkampf? Oder ist es so ein bisschen Erfahrungsaustausch
auch mit Vorträgen? Ja, das ist natürlich so, man kennt sich. Es ist, der Kreis der Lockpicker ist jetzt nicht so riesig. Es ist übrigens eine offene Meisterschaft. Das heißt, es können aus allen Ländern Leute teilnehmen. Wir haben meistens aus Niederlande viele Leute dabei. Oder die Tschechien kommen auch gerne rüber. Es gibt auch eine tschechische Meisterschaft, die ist, soweit ich weiß, eine Woche später in Prag. Dort ist auch eine offene Meisterschaft. Also wir haben es durchaus so, dass mal ein Preis durchaus in ein Nachbarland geht. Aber es ist natürlich immer ein sehr interessantes Treffen, wo auch immer auch Interessierte reinkommen. Ich kann also jeden nur einladen, sich das mal anzuschauen. Ist wirklich spannend und wenn dann wieder einer offen ruft, dann ist mal wieder ein Schloss geöffnet. Und ist halt auch wirklich gesellig. Also der Wettbewerb beginnt eigentlich freitagsabends mit der Anreise. Wir übernachten dort oben. Samstag sind die zwei Hauptwettbewerbe, wie die Vorhangschlossöffnung und die Handöffnung. Und am Sonntag ist dann meistens die Finalentscheidung und diese Blitzwettbewerbe.
Okay, ja, dann wären wir eigentlich soweit mit dem Thema durch. Oder hast du noch von deiner Seite noch was?
Ich habe noch einen kleinen Tipp für die normalen Leute. Also wenn ihr euch wirklich mal aussperrt, es gibt so nette Firmen, die kleben so Aufkleber an die Türen oder stehen im Telefonbuch ganz oben. Das sind alles Abzocker. Also man sollte sich einfach mal die Mühe machen.
Also die AAAAA-Schlossöffnungsgesellschaft.
Genau, Augsburger Aufsperr- und Absicherungsdienst August Albrecht Augustus GmbH KKG. Aber auch diese Aufkleberchen an der Tür, also wenn ihr so einen Aufkleber Schlüsseldienst an der Tür sitzt, robbt ihn runter, weil das sind wirklich alles Leute, die euch das Geld aus der Tasche ziehen. Ein seriöser Schlüsseldienst verlangt in der Stadt tagsüber zwischen 50 und 80 Euro für eine normale zugefallene Tür. Und da ist wirklich der Tipp, sucht euch einen Laden, der physikalisch existiert. Es gibt, die tragen mittlerweile auch Adressen ein, teilweise Hausnummern 2 weiter als der noch reguläre Schlüsseldienst, weil ein Schlüsseldienst, der möchte euch als Kunden behalten, dass ihr auch mal ein neues Schloss bei ihm kauft oder einen Service von ihm in Anspruch nimmt. Und diese Nummer steckt ihr euch am besten ins Portemonnaie und für den Notfall. Hilfreich ist es auch bei vertrauenswürdigen Leuten, eventuell einen Schlüssel zu deponieren, weil dort sind durchaus Kosten 200-300 €, ja, die man vermeiden könnte.
Ja. Gut, wenn man euch jetzt mal treffen möchte, ihr habt ja auch bei uns immer Treffen, sozusagen einmal im Monat?
Genau, also wir treffen uns immer in den Clubräumen des Münchner CCC, das ist an der Schleißheimer Straße 41++, also eigentlich 42 nach C-Code. Dort treffen wir uns immer am letzten Mittwoch im Monat. Es gibt auch eine Mailingliste, die findet man auf der SSDEF-Seite unter der Münchner Sportgruppe, da konnte man sich eintragen. Das Treffen findet immer am letzten Mittwoch im Monat statt, außer im Dezember, da ist der Chaos Communication Kongress, wo auch die Logpicker immer vertreten sind, dort fällt es aus.
Ab wie viel Uhr fängt das so ungefähr an?
In der Regel so ab 19.30 Uhr. Geht okay. Dann meistens bis 12, 1 Uhr, je nachdem, wie die Leute Lust haben.
Genau, und da sind eigentlich alle Schlösser, ja doch die meisten, was wir ja so hatten, auch da, da könnt ihr es auch mal selber anschauen und selber mal probieren.
Genau, also das ist wirklich ein offenes Treffen. Gerne auch, wenn ihr euch das einfach mal anschauen wollt. Gibt demnächst auch einen Film mal aufgenommen von Der Hobbyist. Das müsst ihr jetzt irgendwann mal in D-Max anfangen. Aber einfach vorbeikommen, sich das anschauen. Wir erklären es gerne. Wir zeigen euch gerne auch. Und ich garantiere euch, wenn ihr dort gewesen seid, ihr bekommt dann auch ein Schloss auf. Das hat bis jetzt schon jeder geschafft.
Okay, dann vielen Dank, Jan, für die Sendung.
War auf jeden Fall gerne. Ich wohne ja quasi schon fast hier.
Wir können uns ja noch so ein bisschen über Neuigkeiten unterhalten. Ich fand es ja jetzt schon, interessant, dass jetzt plötzlich, als dann mal die Handynummer von Angela Merkel in Snowden-nahen Dokumente auftauchte, dass jetzt plötzlich doch das Thema bezüglich NSA-Überwachung in Deutschland nicht beendet ist.
Ja, das ist natürlich so. Ich meine, natürlich sagen wir als CCE, den Spruch, sagen wir immer so ironischerweise, das haben wir euch ja schon immer gesagt. Aber klar.
Also es wird ja gerade über das Motto des nächsten Kongresses, also da ist sie dann diskutiert und manche Leute finden Told You So eine sehr gute Idee, aber
naja. Naja, nein, das ist ja so ein bisschen ironisch gemeint. Ja klar, also die NSA-Überwachung, ich meine, ich beschäftige mich auch privat so ein bisschen mit Kryptographie und Ähnlichem. Und es gab ja auch schon viele Vorträge über Mobilfunksicherheit, gerade von Carsten Knowles von SR Labs, der wurde halt ziemlich viel investiert in Verschlüsselung von GSM-Sprache, SMS. Der letzte Talk von ihm auf der OM war ja auch dieser Java-Angriff auf das
Ja, ich glaube, das haben wir auch berichtet. Also,
genau, ja. Also da gibt es halt also viele Angriffsvektoren und man muss ganz klar sagen, diese normale Sprachverschlüsselung ist nicht wirklich ein Hindernis. Ich meine, wenn man entsprechende Kryptografie im Hintergrund hat, man kann das ja auch aufzeichnen und kann es später entschlüsseln. Selbst wenn man jetzt die Echtzeitverschlüsselung lokal vor Ort nicht hinbekommt, man nimmt es einfach verschlüsselt auf und danach kann man es nachträglich entschlüsseln. Das ist überhaupt kein Thema.
Vor allem, es wurde ja überhaupt nicht, also erstens, es wurde überhaupt die Angela Merkel hat ja ein verschlüsseltes Handy, deswegen kann man es nicht abhören. Dass sie aber mehrere Handys haben kann, daran denken die Leute wieder erstmal überhaupt nicht. Der nächste Punkt ist, ich muss es ja gar nicht unbedingt auf der Luftschnittstelle überwachen. Also gibt es so viele andere Möglichkeiten. Es ist
ja, also Fakt ist natürlich mit diesen ganzen Kryptografie-Systemen, es gibt in Deutschland 3 Verfahren, die momentan eingesetzt werden. Es gibt einmal das Kryptophon der Firma Rode und Schwarz, das ist eigentlich ein sieht aus wie ein MP3-Player, dann ein Bluetooth-Headset, das eine verschlüsselte VoIP-Verbindung dann aufbaut über das Mobiltelefon. Dort findet die Verschlüsselung schon außerhalb des Mobiltelefons statt, was als sehr sicher anzusehen ist. Dann gibt es das SimCode 3, jetzt das ganz neu herausgekommene. Das ist ein Samsung Galaxy S3, wo ein eigenes Betriebssystem geschrieben wurde mit ein eigenes Linux-System.
Auf Basis von Android oder komplett neu?
Das ist komplett neu. Es ist kein Android, es ist wirklich ein eigenes System, was zu sich auf diesem Telefon läuft, was auch mit einer SD-Karte diesen verschlüsselten privaten Teil handelt. Und es gibt von der Firma SecureSmart halt ein BlackBerry Z10, wo auch die Verschlüsselung über eine SD-Karte funktioniert. Nachteil beider Systeme ist halt, es ist ein Smartphone, wo natürlich die Sprache innerhalb des Smartphones natürlich noch unverschlüsselt zugriffsmöglich wäre. Also wenn ich auf solches Telefon ein Trojaner installiere, was die Sprachdaten vor der Verschlüsselung abgreifen kann im Telefon, könnte es theoretisch auch ausgeleitet werden.
Das ist halt immer so das Thema. So, man darf jetzt nicht die Person in der Personalvertretung mit der Kanzlerin in einen Topf werfen sozusagen. Und natürlich muss ich dann als Staatsführer schauen, wo mein Telefon bleibt und wer das alles in der Hand
hat. Ja, ganz gravierender Nachteil muss man natürlich auch sagen, bei all diesen Standards, die sind alle drei miteinander inkompatibel und ich kann natürlich nur verschlüsselt mit jemandem telefonieren, der das gleiche Gerät hat. Das heißt, wenn beide einen Secure Smart haben oder beide diese Rot- und Schwarz-Lösung oder das SIMCO-Telefon, nur dann können sie miteinander verschlüsselt kommunizieren. Das ist alles natürlich wieder sehr unbequem, das ist dasselbe wie PGP, dann muss ich das wieder einrichten, das ist ja alles viel zu kompliziert. Die Leute sind natürlich sehr bequem und dann ist es halt natürlich so, dann telefoniert man halt doch normal über das GSM und das kann man wirklich nicht mehr als sicher bezeichnen.
Ja, also über GSM sowieso nicht. UMTS ist ja dann nochmal ein anderes Thema und so und okay, LTE kann man noch überhaupt nicht telefonieren, das ist ja nochmal so ein Armutszeugnis
für sich. Man kann schon über VoIP telefonieren, das geht schon, aber es ist halt wirklich mit entsprechendem Geldaufwand, was die Amerikaner natürlich klar haben, lassen sich auch die UMTS-Verschlüsselung brechen und das ist, kann man nicht mehr als sicher betrachten.
Mich wundert halt, dass diese App, Telefonier-Apps für Android oder sonst irgendwas, die da nicht besser in Mode kommen, also die das dann über VoIP machen und dann halt normale Verschlüsselungsalgorithmen verwenden und nicht irgendwas Eigenes, was dann halt auch geräteübergreifend geht oder so. Aber
naja, das ist ja wieder das Problem, da haben wir unsere netten Netzbetreiber, mit VoIP verdienen sie ja kein Geld, da verbraucht man ja sein Datenvolumen. Das muss man sich dann wieder extra bezahlen lassen. Natürlich, es gibt Android, es gibt iPhone, es gibt BlackBerry und Kachelkratze Windows. Also es gibt allein schon vier verschiedene Smartphones, Betriebssysteme und dann noch irgendwie dann innerhalb von Android allein schon die Heterogenität mit 1000 Herstellern, die jeder was Eigenes macht.
Naja, aber du könntest schon eine App machen, die überall funktioniert. Also du könntest nicht nur, es gibt konkret so Apps, die das machen, zumindest unter Android-Telefon, aber da muss halt wieder dahinter sein, dass dein Android-Telefon selber sicher ist und du dir nicht irgendwelche Viren eingefangen hast, weil du irgendwelche Spiele-Apps außen da runtergeladen hast, um dann irgendwie das und das
abzuspielen. Ja, das ist bei Android natürlich ein bisschen ein Problem. Das System ist natürlich offen, was natürlich aus CCC-Sicht natürlich auch eine sehr nette Sache ist. Birgt natürlich auch Gefahren, dass ich mir natürlich irgendwas einfange, aber ich sage, wenn jeder ein bisschen was tut, man kann es den Leuten einfach schwerer machen. Wenn ich halt über einen verschlüsselten VoIP-Server telefoniere, mache ich es natürlich dem Angreifer potenziell schwerer. Er muss einfach mehr Aufwand investieren, um mein Gespräch abzuhören.
Ja, und das ist es ja eigentlich immer. Man möchte den Aufwand für den Angreifer halt einfach erhöhen.
Ja, jetzt hatte heute auch wieder eine interessante Diskussion mit einem Bekannten, der hat auch diskutiert, ob sie im Rahmen einer Redaktion PGP einführen. Ja, dann würde man sich ja damit aufmerksam machen, also wenn man gar nichts verschlüsselt, würde es ja im Rauschen untergehen.
das hatten wir ja schon.
Ja, das ist immer, aber es war halt heute wieder so die klare Aussage, wo ich mir gedacht habe, ja, macht es den Leuten doch schwerer. Natürlich können sie dir irgendeinen Trojaner auf dem PC machen und dir dann dein Private Keys und Passwords klauen oder sowas. Aber macht es den Leuten doch schwerer. Umso mehr Leute Kryptografie benutzen, umso unangenehmer wird es für die Geheimdienste. Es wird halt nicht mehr so einfach.
Ja, und das funktioniert ja schon. Also ich habe neulich im Rahmen der Krypto-Party, die wir hatten, auch mal in der Vorbereitung auf die Statistiken geschaut von den Key-Servern. Also sagen das Telefonbuch, wo man sagen seinen öffentlichen Schlüssel hinterlegt, nachschauen. Das steigt halt jetzt auch schön an. Also da sollte auch jeder auch weiter mitmachen, dass das die Kurve weiter schon ansteigt.
Ja, ich meine, wenn man es einmal eingerichtet hat und die Leute haben einen PGP-Key, der in einem Server hinterlegt ist, sucht sich das Programm in der Regel den Key sogar automatisch aus. Es ist einfach nur die Einrichtung, die ist eigentlich relativ schnell erledigt. Man muss sich einmal seinen Key generieren und dann, okay, man sollte halt seine Passwörter nicht speichern, muss sie halt dann eingeben, aber das ist auch schon das Ganze. Wenn es einmal installiert ist, ist es eigentlich wirklich sehr einfach und bequem zu bedienen.
Ja, kann man eigentlich nur jedem empfehlen. Und ja, klar, ein Journalist oder ein Dissident in Syrien oder sowas, der muss natürlich nochmal ein anderes, dann müssen wir uns nochmal genauer anschauen, was er da eigentlich genau macht. Aber für den Otto Normalbürger, der ja nichts zu verbergen hat, der sollte sich auf jeden Fall mal.
Ja, es gibt auch Applikationen für alle möglichen Smartphone-Betriebssysteme, gibt es mittlerweile auch PGP-Apps, also man kann es wirklich durchgehend einsetzen, es ist wirklich machbar und ich kann es wirklich jedem nur nachlegen, verschlüsselt eure E-Mails, es geht keinem was an, was ihr euch unterhaltet und macht es den Leuten, unseren Schlapphüten, einfach etwas schwerer.
Ja. Und verschlüsselt natürlich auch eure Backups.
Genau, natürlich TrueCrypt sollte natürlich auch auf meinem PC Standard sein. Auch bei USB-Sticks sollte man das generell einsetzen.
Es reicht ja auch schon, also als erster Schritt wäre halt in jedem modernen Betriebssystem ist diese Verschlüsselung aktiv, also mit drin. Man muss halt nur einen Haken setzen, im Zweifel bei der Installation oder teilweise geht es auch im Nachhinein noch und dann läuft das. Und jeder aktuelle Rechner, der jetzt, also der jetzt einigermaßen neu rausgekommen ist, hat inzwischen eine Hardware-Verschlüsselung.
Das heißt, ja, Vorsicht, also bei den günstigen Windows-Versionen ist das leider nicht der Fall.
Ach so, ja.
Also,
das ist wieder das,
also nur wenn man nichts ausgeben dafür möchte.
Genau, ja. Also ist halt so, dass ich glaube, bei Windows 7 hast du, glaube ich, nur diese Enterprise- oder Ultimate-Variante, die es dabei hatte. Mhm.
Ich glaube, bei Windows 8 ist es dann die Professional-Variante, die es mit drin hat, aber nutzt einfach TrueCrypt, ist eine Open-Source-Variante, ja, und auch bei USB-Sticks, die man schnell mal verlieren kann, es ist wirklich mit ein paar Mausklicks installiert.
Ja.
Und dann ist das einfach eine sichere Geschichte.
Gut, dann wär's das sozusagen jetzt auch noch ein bisschen einen Nachtrag zur Verschlüsselung. Und ja, dann bis zum nächsten Mal im Dezember. Thema sehen wir dann, wenn es veraltet ist. Und ja, falls noch irgendwas wissen möchte, wir sind erreichbar unter radio@moc.cc.de per E-Mail oder eben auf unserer Webseite. Einfach das Add durch einen Punkt ersetzen. Oder einfach nach Chaos Server München suchen.
Genau. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Hat Spaß gemacht. Und wir werden dann sehen, was im Dezember für nette Themen haben.
Dann ciao.
Ciao.